Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Und jetzt kommt der Moment, in dem ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ich treffe nämlich jetzt eine Person, von der ich nichts weiß. Um es genau zu nehmen, habe ich sie schon getroffen. Ich sage nochmal Hallo.
Hallo.
Darf ich schon was über dich erfahren? Zum Beispiel deinen Vornamen oder verrät er irgendwas?
Mein Vorname ist Janina. Ich glaube, der verrät
mir noch nichts. Janina. So, das schreibe ich mir schon mal auf, damit ich das nicht wieder vergesse. Warum wir miteinander reden, ich habe keine Ahnung. Es gibt drei Sätze, die die Redaktion vorbereitet hat, die mir möglicherweise helfen können. Die Erfahrung zeigt, dass das nicht immer der Fall ist. Und ich würde vorschlagen, wir hören mal in den ersten rein und vielleicht komme ich ja dahinter, warum wir hier miteinander sitzen.
Stell dir vor, du wüsstest, weshalb die zwei sich streiten. Stell dir vor, du könntest erkennen, warum er sich sorgt. Und stell dir vor, dir wäre einfach klar, was er jetzt gerade empfindet.
Aha. Also entweder bist du ein sehr empathischer Mensch.
Hoffentlich.
Oder es hat etwas mit deinem Beruf zu tun, würde ich jetzt einfach erstmal vermuten.
Da bist du schon auf einer heißen Spur.
Ha! Und wenn es jetzt hier über Paargeschichten geht, ne, also es geht irgendwie so ein bisschen darum, dass man dahinter blickt, was in Kommunikation, in Paarkommunikation gesagt wird. Und es ging ja um einen Konflikt. Würde ich jetzt erstmal sowas in die Richtung raten, dass du vielleicht irgendwas mit Psychologie am Hut hast?
Das ist schon mal gar nicht so schlecht geraten.
Hören wir mal den zweiten Satz.
Natürlich hat es immer ein stetiges Sediment an Ressentiments. Und es hat auch immer Rassismus gegeben. Und es hat auch immer einen gleich hohen Pegel an Antisemitismus gegeben. Wir haben ihn nur, glaube ich, sehr lange, wie ich glaube, zu Recht durch Tabus und soziale Übereinkünfte eher an den Rand gedrängt.
Okay, anderes Thema. Das heißt, möglicherweise sind die Beziehungen, die du betrachtest, wenn du irgendwas mit Psychologie am Hut hast, jetzt gar nicht unbedingt Paarbeziehungen, sondern so allgemein zwischenmenschliche Beziehungen, wie wir Menschen miteinander umgehen.
Menschen miteinander umgehen, ja.
Bist du denn Psychologin?
Ja.
Das können wir schon mal festhalten. Du bist Psychologin und machst irgendwas mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Einen Satz haben wir ja noch.
Wie ist die Einstellung gegenüber einer bestimmten Limonade zum Beispiel oder irgendeinem anderen, einer Creme und so weiter? Man hat Einstellungen gegenüber ganz abstrakten Dingen, einer Religionsgemeinschaft zum Beispiel oder einem Parteiprogramm gegenüber. Man hat auch Einstellungen gegenüber anderen Personen.
Okay, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Also das geht jetzt eher so um Beziehungen zu Dingen.
Auch richtig.
Ist das auch was, womit du dich beschäftigst?
Ja, damit beschäftige ich mich auch.
Also nicht nur Menschen?
Nicht nur Menschen, ja. Also ich beschäftige mich mit Menschen und wie Menschen denken über Menschen und Dinge.
Was bist du denn dann? Machst du das an der Uni? Also forschst du quasi?
Ja, genau. Ich arbeite an der Uni.
Tja, ist das dann irgendwie sowas in Richtung... Also jetzt mit den Produkten, das bringt mich natürlich total aus dem Konzept. Hat das irgendwas dann vielleicht am Ende was mit Marketing zu tun? Also dass du irgendwie dir Gedanken darüber machst, was wir wollen, was wir fühlen, welche Beziehungen zu Dingen wir entwickeln können und wie wir diese Gefühle in uns vielleicht auch herstellen können?
Ja, schon sehr gut geraten.
Aber so ganz konkret tatsächlich, ich gucke jetzt nochmal hier auf den Wecker, so ganz konkret komme ich irgendwie nicht so richtig dahinter. Vielleicht... Wenn du jetzt sagst, ich bin auf einem guten Weg, hast du noch irgendwie einen kleinen Tipp, der mich noch, oder bin ich schon nah genug dran?
Ich glaube, du bist schon ziemlich nah dran, ja. Soll ich es dir verraten?
Wenn ich nah genug dran bin und wir das vielleicht gemeinsam als einen kleinen Erfolg verkaufen
absolut
können.
Absolut, großer Erfolg, würde ich sagen.
Großer Erfolg, dann lass es mir verraten.
Ich bin quasi Konsumentenpsychologin.
Konsumentenpsychologin, okay.
Genau, ich habe in Psychologie promoviert und arbeite jetzt in einem Marketing-Department an einer Business School in der Forschung und arbeite zu Psychologie, Einstellungen über Produkte, was Konsumenten denken und so weiter.
Das klingt ziemlich spannend und ziemlich
Find ich auch.
Ungewöhnlich. Das heißt, wir reden jetzt darüber, welche Gefühle ich möglicherweise zu einem Produkt entwickeln kann. Das heißt, es hat auch viel mit Geld zu tun, also mit Prozessen, die im Marketing passieren, aber auch wahrscheinlich mit Wandel. Ich hatte jetzt letztens gerade ein Gespräch mit einer Zukunftsforscherin, wo es so ein bisschen auch darum geht, wie wir eine gesellschaftliche Einstellung verändern. Und ne, da ging es dann zum Beispiel auch um die Beziehung zum Auto, die wir bisher hatten und die in der Gesellschaft ja gerade so einen Shift erfährt. Das heißt, solche Prozesse würdest du im Zweifel erforschen, da könntest du auch begleiten, um so ein Topic Change irgendwie hinzubekommen?
Ja, das ist auf jeden Fall Teil davon, wofür ich mich interessiere. Also meine Forschung speziell geht eher in die Richtung Motivation und Selbstkontrolle, also quasi Ziele verfolgen und dabei Produkten, die mir eventuell gefallen, widerstehen.
Okay. Das heißt, du bist nicht auf der Seite der Verkäufer quasi, wie kriege ich das Produkt am besten an Mann, sondern so ein bisschen auch auf der anderen Seite?
Genau, also eigentlich als Wissenschaftler in Marketing befasst man sich eigentlich mit Konsumenten, quasi Wohlbefinden und den Zielen der Konsumenten. Und wenn natürlich Konsumenten Versuchungen möchten, dann ist das ihr gutes Recht. Aber wenn sie widerstehen wollen, dann ist es auch unser Job zu gucken, wie wir ihnen dabei helfen können und wie sie eben ihr Wohlbefinden steigern können, im ganz breiten Sinne.
Janina Steinmetz sehe ich auf meinem Stichwortzettel. Sozialpsychologin steht drunter.
Genau, das stimmt.
Das stimmt, das ist schön. Ich freue mich, dich kennenzulernen.
Dann ebenso.
Geht es dann auch um so Dinge wie zum Beispiel, ich habe irgendwann mal gehört, dass wenn du durch einen Supermarkt gehst, der Supermarkt nach immer einem ähnlichen Schema aufgebaut ist, damit ich quasi von Produkt zu Produkt gelenkt werde. Und das sind alles so Prozesse, die wir möglicherweise gar nicht irgendwie wahrnehmen, die im Hintergrund ablaufen, womit wir aber gesteuert werden. Also benutzt man unser Unterbewusstsein in diesem Bereich sehr häufig, um uns in irgendeiner Art und Weise zu lenken, ohne dass wir es mitbekommen?
Ja, ganz, ganz viel. Also man muss sich vorstellen, wenn wir als Menschen durch die Welt gehen, als Konsumenten durch die Welt gehen, werden wir permanent quasi bombardiert mit Informationen. Ne? Wenn du in den Supermarkt gehst, sind da tausende von Produkten, da sind andere Menschen, da ist Musik, da sind Durchsagen, da ist ganz, ganz viel Information. Und unsere Aufmerksamkeit ist ziemlich begrenzt. Ne, wir kennen das, wenn wir uns eine lange Zahl merken wollen, nach 3, 4 Ziffern sind wir schon am Ende und können einfach nicht mehr in unserem Aufmerksamkeitsspeicher behalten.
Was total spannend ist, weil unser Gehirn ja eigentlich dazu locker fähig sein könnte. Ne? Also früher habe ich irgendwie noch kurz bevor es Mobiltelefone gab, Telefonnummern komplett auswendig gelernt oder gekonnt automatisch. Alles weg.
Das stimmt, ja. Unser Langzeitgedächtnis kann ganz viel aufnehmen. Ne? Deine Telefonnummern von früher oder alle möglichen Details aus deinem Leben. Aber unser kurzfristiger Aufmerksamkeitsspeicher, quasi unser Arbeitsspeicher, ist sehr begrenzt. Was auch gute Seiten hat, weil wenn wir alles auf einmal aufnehmen würden, dann wüssten wir auch gar nicht mehr, was wichtig ist und was nicht.
Und würden wahrscheinlich auch in diesem ganzen Bass von Informationen untergehen.
Ne? Genau, genau. Deshalb ist diese Begrenzung sinnvoll. Aber sie führt natürlich dazu, dass wir ganz viel gar nicht wahrnehmen können, wenn wir in den Supermarkt gehen, ganz viele Produkte, ganz viele Entscheidungen gar nicht richtig verarbeiten können, einfach weil es so viel ist. Und dann greifen wir auf so kleine Regeln zu, die nennen wir Heuristiken in der Psychologie oder in der Entscheidungsforschung. Und was das bedeutet ist, dass ich so kleine quasi Regeln anwende, mit denen ich eigentlich ganz gut durchs Leben komme. Im Supermarkt zum Beispiel heißt das, ich verlasse mich auf Markenprodukte, weil denen vertraue ich und damit mache ich schon nichts falsch. Und das sind solche kleinen Tricks, die man dann ausnutzen kann, wenn man Produkte verkaufen möchte und sich darauf verlassen, dass Konsumenten dann solche Regeln befolgen und dann eben eher das Markenprodukt kaufen, als das nur nehmen, was vielleicht die Hälfte nur kostet.
Und vielleicht auch dasselbe beinhaltet im Zweifel.
Ja, und diese kleinen quasi Regeln, an die wir uns halten, können wir auch für uns selbst anwenden. Zum Beispiel weiß ich, dass wenn ich hungrig in den Supermarkt gehe, kaufe ich immer viel mehr, als ich eigentlich wollte. Kennen wir
Klassiker,
alle.
Klassiker, ja, auf jeden Fall.
Deshalb kann ich das schon vorhersagen, kann mich selber austricksen und kann mir eine Einkaufsliste machen oder kann mir sagen, ich kaufe aber nur 5 Sachen. Und kann so quasi meine Regel verwenden, um mich selbst davor zu schützen, was zu tun, was ich eigentlich gar nicht tun möchte.
Dazu muss ich natürlich die Regeln auch dann erstmal kennen, die benutzt werden, um mich zu manipulieren. Ne? Gerade bei dem Supermarktbeispiel ist es ja dann gerne mal so, dass die Produkte, die ich vielleicht eher nicht kaufen soll, dann irgendwo unten stehen oder vielleicht auch ein bisschen weiter oben, wo ich vielleicht nicht unbedingt hingucke. Na, ich glaube, unten ist so eher der Klassiker.
Ja,
ne?
Genau. Die ganz günstigen Sachen, die eigentlich ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben, die stehen oft ganz unten und man muss sich bücken und man hat nicht viel Zeit. Zeit und man hat auch gar keine Lust, da jetzt ganz genau nachzugucken. Mhm. Und dann kauft man eben das, was auf Augenhöhe steht und was vielleicht das Doppelte kostet. Das sind solche Tricks, die jeder Supermarkt Azubi wahrscheinlich am ersten Tag lernt.
Und du sagst, du willst Leuten helfen, also mit deiner Forschung, oder ihr helft Leuten dabei, solche Tricks oder solche Dinge wahrzunehmen und aktiver das Leben oder die Dinge, die im Leben passieren, zu steuern. Wie macht ihr das dann genau?
Genau, also ich mache hauptsächlich Experimente. Also es ist im Bereich Grundlagenforschung und versuche eben zu verstehen, wie funktioniert Selbstkontrolle, wie funktioniert Motivation, wie funktioniert es, Ziele zu erreichen. Mhm. Und das hat dann langfristig eben die Konsequenz, dass Konsumenten dadurch besser ihre Ziele erreichen können. Also ich helfe jetzt keinem Konsumenten konkret und nehme den an die Hand und gehe mit dem in den Supermarkt. So, sondern
guck nach oben.
Sondern mache eben Experimente, die dann unser Verständnis über Selbstkontrolle generell verbessern.
Menschen und ihre Ziele. Was sind das dann für Ziele, um die es dann da geht?
Eigentlich ganz übliche Sachen. Also wir kennen das alle. Selbstkontrolle muss man anwenden, um vielleicht Essen zu widerstehen, was man nicht unbedingt essen sollte. Darüber habe ich zum Beispiel meine Doktorarbeit geschrieben.
Das heißt so Fastfood-Klassiker, oder wo man über eine Werbung stolpert oder das Angebot, was man da irgendwie sieht, 2 Burger zum Preis von einem, dann doch wahrnimmt, obwohl man eigentlich weniger essen wollte.
Genau, wir kennen das alle. Nach Neujahr hat man sich vorgenommen, vielleicht gesünder zu essen. Und das klappt dann oft gar nicht so gut. Jetzt war der Karneval, da bricht es dann sowieso in sich zusammen. Und dann denkt man sich oft, naja, es ist ja nur ein Cookie oder es ist ja nur ein...
Die eine Tüte Chips abends, genau, mein Gott. Ja.
Einmal Pommes. Und in meiner Doktorarbeit habe ich gefunden, dass eben genau dieses Denken, es ist ja nur eins oder es ist ja nur eine Zigarette oder es ist ja nur ein Bier, dass das eben fatal ist, weil es dazu führt, dass die Versuchung ganz klein wirkt und gar nicht so bedrohlich. Und dann denke ich, es lohnt sich ja gar nicht, dieser Versuchung zu widerstehen. Es ist ja gar nicht so schlimm. Es ist ja wirklich nur ein Cookie. Und der wird mich natürlich nicht langfristig in meiner Gesundheit gefährden oder mein Gewicht steigern. Und genau dieses Denken, ist ja nur eins, führt eben dazu, dass ich dann nicht mir die Mühe mache und versuche zu widerstehen, sondern denke, naja, ist schon nicht so schlimm. Und wenn ich aber andererseits über diese Versuchung nachdenke als potenziell eins von vielen, dann fällt es mir leichter zu widerstehen. Wenn ich denke, naja, wenn ich heute einen Cookie esse und morgen Cookie und übermorgen auch, dann sind das schon ganz schön viele Cookies. Und dann sehe ich vielleicht eher, oh, okay, das ist nicht was mit meinen Zielen übereinstimmt. Das kann potenziell meine Gesundheitsziele gefährden, meine vielleicht Gewichtskontrollziele gefährden. Und dann sehe ich eher, diese Versuchungen haben tatsächlich Kosten. Die sind gar nicht so klein und unbedeutend, wie sie mir scheinen, wenn ich denke, ist ja nur eins, ist ja nur einmal Chips, ist ja nur ein Bier zu viel und so weiter.
Und das addiert sich dann am Ende, genau.
Genau.
Warum sind wir bei diesen kleinen Dingen? Oder vielleicht ja auch, vielleicht ist das ja auch was Größeres, was wir uns vornehmen. Also sowas wie mit dem Rauchen aufhören oder endlich mal Sport machen oder gesund essen. Das sind ja eigentlich schon auch lebensentscheidende Dinge, also wichtige Dinge in unserem Leben. Warum sind wir da häufig so schlecht, was unsere Selbstkontrolle und Motivation angeht?
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir so schlecht sind per se, aber wir haben definitiv Schwierigkeiten damit, das stimmt absolut. Dazu gibt es verschiedene Theorien und Überlegungen. Eine davon ist, dass man es quasi so evolutionär sehen kann, dass wir natürlich heute sehr lange leben und das ist auch wunderbar. Das war aber nicht immer so. Früher, vor vielen tausend von Jahren, haben die Leute wesentlich kürzer gelebt. Und auch damals hatten die Leute natürlich Ziele und da haben sich überlegt, was sie erreichen möchten. Nur war es damals vielleicht wichtiger, irgendwelchen Gefahren auszuweichen oder was zu essen für heute zu finden. Und wenn ich in der Lage bin, ganz wunderschön zu sparen oder meine Bedürfnisse hinten anzustellen, erstmal um mir was aufzubauen, dann bringt mir das vielleicht gar nichts, wenn ich morgen schon von einem Tiger gefressen werde.
Ja, ja, und dann bringt mir vielleicht auch nicht das Fertigschreiben der Hausarbeit, die ich jetzt gerade schon seit einer Woche vor mir herschiebe, obwohl ich weiß, dass sie, weiß ich nicht, 2 fertig sein muss und
genau.
In Stress gerate.
Genau, genau. Und wir haben heute die Möglichkeit oder den Luxus, langfristig denken zu können, weil wir relativ viel Sicherheit haben. Wir wissen, nächstes Jahr steht wahrscheinlich meine Uni auch noch da. Und
sind auch noch da und wenn alles gut läuft. Ja.
Den Supermarkt gibt es auch noch und da kann ich auch noch Essen kaufen und die nehmen auch noch meine Euros an. Aber das war natürlich nicht immer so, diese Art von Sicherheit. Und unser Denken hat sich entwickelt in einer Zeit, als wir eher uns um die Gegenwart kümmern mussten. Weil wenn wir das nicht gemacht haben, dann waren wir vielleicht morgen gar nicht mehr da. Deshalb ist das eine Theorie, warum Selbstkontrolle gerade für die Zukunft, für langfristiges Denken so schwierig ist, weil es eigentlich oft gar nicht so viel Sinn gemacht hat, das gut zu können.
Also müssen wir lernen, mehr in die Zukunft zu schauen, also mehr strategisch zu denken am Ende? Also egal eigentlich, ob es jetzt um irgendwas geht, was mit Arbeit zu tun hat oder ob es dann um solche Sachen wie jetzt gerade Lebensmittelernährung oder sowas geht?
Das ist eine Möglichkeit. Mhm. Das ist gar nicht so einfach, weil wir dann uns anstrengen müssen, unser Gehirn anstrengen müssen und aktiv darüber nachdenken. Also was eigentlich sehr gut funktioniert im Hinblick auf Selbstkontrolle ist, eben genau diese Tricks ausnutzen, die der Supermarkt auch ausnutzt und sich quasi selber auszutricksen. Also die eigene Selbstkontrolle quasi auszulagern und zu sagen, ich muss der Schokolade gar nicht widerstehen, wenn ich gar keine Schokolade zu Hause habe. Ich muss gar nicht darüber nachdenken, ob ich Geld spare, wenn ich einfach automatisch meinen Sparplan auffülle oder wie auch immer. Also sich selbst quasi automatische Regeln schaffen oder eine Umgebung schaffen, an die man die Selbstkontrolle auslagern kann. Und dann, wenn man schwach wird und wenn man den Versuchungen nicht mehr widerstehen kann, dann sind die vielleicht gar nicht da und es wäre zu schwierig, noch Schokolade zu kaufen und dann lässt man es bleiben.
Und dann ist es wieder schwierig, weil schwierig muss es ja am Ende irgendwie immer sein. Du hast gerade gesagt, dann müssen wir unser Gehirn ja einschalten. Warum macht uns das so viel Mühe, aktiv irgendwas zu tun mit unserem Gehirn? Also an solchen Dingen zu arbeiten, die vielleicht unangenehm sind?
Weil unser Arbeitsspeicher begrenzt ist. Das ist wie beim Computer. Der Computer ist begrenzt in dem, was er gleichzeitig machen kann. So sind wir auch begrenzt. Und das ist per se nicht schlimm, weil wir können ja immer noch erstaunlich viel machen und bekommen Erstaunliches zustande. Aber wir müssen einfach damit planen, dass wenn wir viel zu tun haben, wenn wir gestresst sind, wenn wir uns viel merken müssen, dass wir dann nicht auch noch gleichzeitig darüber nachdenken können, soll ich Schokolade essen oder nicht? Was ist eigentlich mit meiner Hausarbeit? Und dass dann in solchen Momenten, wo unser Gehirn beschäftigt ist, busy ist, dass wir es dann uns selbst so einfach wie möglich machen und nicht noch zusätzlich Entscheidungen treffen müssen, wie kann ich hier mich gesund ernähren, sondern das quasi auslagern und sagen, ach, ich habe ja den Salat schon bereitstehen. Ich muss gar nicht mich noch anstrengen, um darüber nachzudenken. Das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, wie man seine Ziele verfolgen kann, dass man es sich selbst so einfach wie möglich macht und so wenig Entscheidungen wie möglich Tag für Tag trifft, sondern ganz viel automatisiert.
Inwieweit ist das jetzt, was wir über das Essen gesagt haben, übertragbar auf anderen Konsum? Also zum Beispiel auf dieses Gefühl, dass ich jetzt, weiß ich nicht, nach 2 Jahren ganz dringend ein neues Handy brauche, weil das mir die Gesellschaft oder der Handyhersteller vermitteln möchte oder, weiß ich nicht, ganz dringend jetzt die große Reise machen muss, die ich mir vielleicht gar nicht so richtig gut leisten kann?
Ja, das stimmt total. Also diese Mechanismen sind im Prinzip ähnlich, ob es jetzt darum geht, dass wir Geld sparen wollen oder ob es darum geht, dass wir für die Uni lernen oder uns im Job anstrengen. Das Prinzip ist im Prinzip das Gleiche, dass wenn ich immer darüber nachdenken muss, was soll ich machen, wie soll ich mich entscheiden, dann ist das schwierig für uns. Und wenn ich es schaffe, es zu automatisieren, quasi gute Entscheidungen zu treffen, dann fällt es mir leichter. Wenn ich zum Beispiel einen Sparplan einrichte oder wenn ich mir die Gewohnheit schaffe, vielleicht nur alle 3 Jahre ein neues Handy zu kaufen und so weiter.
Und vielleicht auch vorher drüber nachdenke. Also das hat ja häufig was mit Impuls zu tun, ne? Wenn ich dann irgendwie irgendwas Teures mir kaufe, was ich vielleicht gar nicht brauche.
Also wenn man sich zum Beispiel die Gewohnheit schafft, alles, was man haben möchte, erstmal 24 Stunden drüber zu schlafen, ob ich es wirklich will. Bevor ich das Handy bestelle, ein Klick ist so einfach am Computer. Ich muss 24 Stunden warten und vielleicht morgen denke ich, naja, so wichtig ist es gar nicht. Ich kann noch ein bisschen warten. Und so kann man sich auch selber, genau wie der Supermarkt einem austrickst, kann man sich selber so ein bisschen austricksen und sagen, okay, erstmal drüber schlafen und vielleicht ist es morgen gar nicht mehr so drängend.
Welche Rolle spielt da die Gesellschaft, meine Mitmenschen, vielleicht dann auch so als Role Model oder wie auch immer? Also wenn ich sehe, dass mein Nachbar halt das neue Handy hat oder sich ein neues Auto kauft oder was auch immer, dann denke ich, naja gut, Klimawandel hin oder her, kaufe ich mir halt auch eins.
Ja, das spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle. Wir wollen das haben, was andere Leute auch haben. Wir wollen nicht das Gefühl haben, dass wir zurückstecken müssen. Ein Problem daran ist natürlich, dass wir viel Konsum nur nach außen sehen. Ich sehe, was der Nachbar für ein Auto hat und was er für ein Handy hat, aber ich sehe vielleicht gar nicht, was er für Schulden hat oder was der sonst was für Probleme hat. Und das ist ein Problem, dass diese Dinge, die nach außen sichtbar sind, dass wir da immer das Gefühl haben, da stehen andere vielleicht besser da, aber wir sehen viel von deren Problemen gar nicht, weil die eben auch unsichtbar sind für uns.
Mm. Und da ist Social Media im Prinzip ja das auf die Spitze treiben dieses Prozesses letztlich,
ja,
ne?
Ja, absolut. Also da poste ich natürlich vielleicht meinen schicken Urlaub und nicht, wie ich 10-mal hintereinander Nudeln ohne alles gegessen habe, weil ich kein Geld mehr hatte,
ja,
wegen des Urlaubs. Und das verzerrt die Wahrnehmung natürlich noch mehr. Also dieses Prinzip war schon immer da, dass ich eher nach außen sehe, was Leute darstellen, dass ich eher das Auto sehe als vielleicht eher private Dinge. Und das hat sich natürlich noch total verstärkt, weil jetzt sehen nicht nur meine Nachbarn mein Auto, sondern potenziell die ganze Welt, wenn ich es auf Social Media stelle.
Welche Rolle spielt dann, was ich für einen Eindruck von mir selber habe? Also meine Selbstwahrnehmung oder auch die Frage, wie ich gerne wahrgenommen werden möchte?
Mhm. Menschen wollen natürlich immer, dass andere gut von ihnen denken. Das ist auch ganz wichtig, weil wir sind auf andere Menschen angewiesen. Es ist wichtig für uns, gut dazustehen, in der Gesellschaft gut dazustehen. Und da tut man erstaunlich viel dafür, dass man eben positiv angesehen wird.
Mhm.
Wobei da oft Fehler passieren, indem ich unterschätze, was andere wertschätzen. Also Menschen denken oft, dass andere sie wertschätzen für ihren Erfolg oder für das, was sie erreicht haben.
Oder für Materielles.
Genau.
Ne? Also dann poste ich vielleicht halt den Urlaub auf Bali oder was auch immer.
Genau. Und was aber eigentlich viel wichtiger ist, was Menschen bei anderen suchen, ist menschliche Beziehungen, menschliche Wärme.
Mhm.
Und das sind eher die Dinge, wie ich zum Beispiel mich angestrengt habe oder wie ich Schwierigkeiten hatte. Wenn ich jemanden nicht kenne und erzähle, ich habe das und das erreicht, aber ich musste mich wirklich sehr dafür anstrengen oder es war schwierig oder ich habe diese Hindernisse überwunden, dann wirkt das warm. Dann wirkt das so, dass ich mich da hineinversetzen kann. Dann
das ist eine Emotion irgendwie. Das ist eine andere Emotion als im Zweifel, was das Bali-Foto auslöst, ist vielleicht Neid oder weiß ich nicht. Aber das ist eine warme Emotion.
Genau, genau. Und wenn ich nur mein Bali-Foto poste, dann denken vielleicht Leute, ah, okay, super, die macht ganz viel Urlaub oder die hat es geschafft. Aber wenn ich sage, das ist mein Urlaub, für den habe ich seit Jahren gespart und vielleicht den dritten Job gemacht oder wie auch immer, dann wirkt das so, dass Leute denken, ah, das ist jemand, die versteht mich, in die kann ich mich hineinversetzen, die ist ein Mensch wie ich, die ist nicht abgehoben und so weiter. Und das ist was Leute oft unterschätzen, dass sie denken, sie müssten mit ihren Erfolgen angeben oder müssten sich über andere stellen. Und das funktioniert aber gar nicht. Das geht eigentlich nach hinten los, weil man viel eher bei anderen das sucht, womit man in Verbindung treten kann und sagen, ah, okay, diese Person muss sich anstrengen. Ich muss mich auch anstrengen. Wir sind quasi in einem Boot. Wir haben was gemeinsam.
Wir wollen auch miteinander eine Runde spielen, und zwar vom Pferd. Unser Wahr- oder Falschspiel. Und das hat Insa Backer aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion vorbereitet. Und die wird uns jetzt erstmal erzählen, grob, worum es geht. Und in der Regel hat es irgendwas mit dir und deinem Thema zu tun. Wir hören mal rein.
Zu Gast im Studio ist heute Janina Steinmetz. Sie ist klug, erfolgreich und sie sieht schnell, was hinter den Kulissen gespielt wird. Denn sie ist Sozialpsychologin.
Nein, doch.
Oh. Ja, so ist es. Janina kennt sich bestens aus in Sachen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Sie erforscht, wie Menschen sich selbst sehen und wie sie sich gegenseitig einschätzen. In Anlehnung an die Selbst- und Fremdwahrnehmung verschiedener Menschen beschäftigen wir uns in dieser Stunde unter anderem mit der Selbst- und Fremdwahrnehmung verschiedener Regionen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
Die Berliner Luft im Vergleich zu anderen Städten bietet leckersten Geschmack, allerbeste Qualitäten, um Paraden zu feiern und exklusive Fäden.
Die Massen sind jetzt Stars, hat sie niemand umgebeten.
Aber wie das so ist, manche überschätzen sich selbst und andere unterschätzen den Rest.
Coolness-mäßig platzt die Stadt aus allen Nähten, aber wo sind jetzt die Tüten, die auch ernsthaft antreten, um ihr Potenzial, ihres Styles heiß zu kneten, zu viel Kraft in der Lunge für zu wenige Trompeten.
Dickes B, rum an der Spree.
Das dicke B ist ja sowieso ständig irgendwo Thema. Deshalb endet nun der Auftritt Berlins in den Geschichten vom Pferd. Es geht nämlich um drei Geschichten aus drei anderen Regionen.
Da geht es hin, das B. Gucken wir mal, wohin diese Geschichten jetzt rund um Wahrnehmung gehen von Insa. Und ich würde vorschlagen, wir hören mal in Geschichte Nummer 1 rein.
Wir bewegen uns von Nord nach Süd. Los geht es natürlich dort, wo es besonders schön ist. Für die erste Geschichte reisen wir deshalb nach... Richtig, nach Ostfriesland. Die Selbstwahrnehmung der Ostfriesen ist schnell erzählt. Sie sind einfach da. Freundlich, friedlich und fleißig. Ausgestattet mit erstaunlichen Nehmerqualitäten. Über ihre Wirkung machen sich die Damen und Herren aus dem hohen Norden nicht so viele Gedanken. Sie haben schließlich wichtigere Dinge zu tun. Die Fremdwahrnehmung dagegen ist allseits bekannt. Die Ostfriesen gelten als schweigsame Dussel. Nährboden für Flachwitze aller Art. Die folgende Geschichte ist allerdings kein Witz. Am 25. August 2000 wurde der erste Trockenstrand der Welt eröffnet. Im Krummhörner Warfendorf Oblewart. Nicht weit entfernt vom Touristen-Hotspot Kretsiel. Der Trockenstrand erstreckt sich auf einer Fläche von insgesamt 9000 Quadratmetern. Mittlerweile errichten manche Städte im Sommer Beachbars an Seen und Flüssen, aber einen echten Binnenstrand, den gibt es nur hinter dem Nordseedeich. Dieser Sandstrand hat keinen direkten Kontakt zum Meer, aber er liegt direkt hinter dem Deich. Und wer will, der ist mit ein paar Schritten am Wasser, jedenfalls bei Flut. Anders als in den Niederlanden und auf den Inseln hat das ostfriesische Festland bisher nur vereinzelt größere Sandstrandflächen. Allerdings liegen die alle auf der Seeseite der Deiche. Im Sommer 2018 hatte die ostfriesische Küstenregion nicht nur ausgebuchte Hotels und Pensionen zu vermelden, sondern wegen der großen Hitze und Trockenheit auch enorme Schwierigkeiten, die großflächigen Salzwiesen nahe der See zu erhalten. Nachdem im Folgejahr 2019 eine erneute wochenlange Dürreperiode mit sehr hohen Temperaturen folgte, musste schließlich eine Entscheidung getroffen werden.
Dem erfolgreichen Beispiel des Trockenstrands Oblewart folgend, wurden in den beiden Nachbargemeinden Leihörn und Pilsum die ausgetrockneten Salzwiesen auf einer Gesamtfläche von 18 Hektar erschlossen, mit insgesamt 25.000 Kubikmetern Sand bedeckt und zur Nutzung als Freizeit- und Erholungsgebiet freigegeben.
Die Landwirte waren zunächst skeptisch, sehen jetzt in der Umnutzung ihrer Flächen aber auch neue Erwerbschancen. Der größte Teil des erweiterten Trockenstrands soll dem klassischen Strandspielen vorbehalten sein. Nur die Randbereiche werden für zwei besondere Gästegruppen geöffnet. Der nördliche Bereich wurde zum Hundestrand erklärt und der südliche Bereich ist für Freunde der Freikörperkultur reserviert. Damit hat das ostfriesische Festland ab der kommenden Saison seinen ersten FKK-Strand direkt hinterm Deich und insgesamt die größte zusammenhängende Trockenstrandfläche Europas. Das war Geschichte Nummer 1.
Ein Strand ohne Meer.
Klingt ein bisschen traurig.
Ja, irgendwie schon. Warum sollte man hingehen, ne? Na gut, auf der einen Seite gehen wir auch in den Park, ne? Und
wenn das Meer so nah ist, dass man nur über den Deich muss, geht's vielleicht.
Aber macht das alles Sinn? Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher. Bist du gut im Raten?
Kommt drauf an, worum es geht. Mit Trockenstränden raten habe ich wenig Erfahrung gemacht bisher.
Wir sind ja noch ein bisschen unterwegs auf Reisen und gehen vielleicht in die nächste Region, die Insa Backe mit uns zusammen bereisen will. Die zweite Geschichte vom Pferd.
Für die zweite Geschichte geht die Reise in den mittleren Westen der Bundesrepublik, nach Nordrhein-Westfalen. Genauer gesagt ins Rheinland. Die Selbstwahrnehmung der Rheinländer ist zusammengefasst in einem Wort:
Großartig!
Die Menschen in der rheinischen Tiefebene halten sich für nahezu durchgehend gut gelaunt. Und wenn sie es mal nicht sind, dann haben sie das arme Dir. Und dann sind sie wirklich zu bedauern. Die Frohnaturen wissen natürlich, wie das Leben geht. Sie entfernen sich nie allzu weit von einem Glas Kölsch. Sie lassen gerne mal fünfe gerade sein. Sie heißen jeden fröhlich willkommen. Und sie sind dem Schenkelklopferhumor nicht abgeneigt. Die Fremdwahrnehmung spricht allerdings bisweilen eine andere Sprache. Der Rheinländer wird oft als eher laut und selbstverliebt wahrgenommen, mit ausgeprägtem Hang zur Wehleidigkeit. Und sowohl sein Bier als auch seine Witze lassen bei Nicht-Rheinländern durchaus Wünsche offen, sagt man. Aber Schwamm drüber. Es ist bei Kölnern und Düsseldorfern sowieso alles egal, sobald die Stadtgrenze der jeweils anderen Metropole in Sichtweite gerät. Denn die beiden Städte pflegen seit vielen Generationen eine innige Hassliebe. Da gönnt keiner dem anderen die Butter auf dem Brot und den Dreck unter den Nägeln. Und alles wird verglichen. Köln sagt,
meiner ist länger als deiner.
Stimmt. Köln hat mehr vom Rhein als Düsseldorf. Der Weg des Flusses durch die Domstadt ist etwa 2 Kilometer länger als der durch die Landeshauptstadt. Dafür sagt Düsseldorf,
bei mir kann man länger als bei dir.
Stimmt auch. Runterfallen zum Beispiel. Ein Sprung vom Rheinturm dauert etwa 1,5 Sekunden länger als der Fall vom Kölner Dom.
Der Kölner Dom war von 1880 bis 1894 das höchste Gebäude der Welt. Da war der Rheinturm noch nicht einmal in Planung.
Und so weiter und so fort. In einigen Kölner Computergeschäften kann man sogar Tastaturen kaufen, bei denen die Alt-Taste durch eine Kölsch-Taste ersetzt ist. Und nicht nur das. Statt des Return-Pfeils sieht man ein Dom-Emblem. Backspace heißt fort damit. Und statt entfernen kann man die Düsseldorf-Taste drücken, um etwas zu löschen.
Auch verschiedene Buchstabentasten sind mit kölschen Fachbegriffen aufgewertet. So findet sich unter A auch das Wörtchen Alarv, unter V der Begriff Wedel und auch die Leertaste ist beschriftet. Et het noch einmal Jotje Jange.
Das war Geschichte Nummer 2.
Da sind wir wieder voll mit Vorurteilen und Stereotypen, ne? Und es war eine sehr lange Geschichte mit einem sehr kurzen Ende. Also ich glaube, es geht am Ende nur um diese Tastatur, oder? Wie hast du das verstanden?
Ja, das glaube ich auch. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. So sehr ich Köln mag, aber ich weiß, dass der Lokalpatriotismus hier keine Grenzen kennt.
Keine Gnade auch. Ja. Ne? Du hast ja auch gelebt und geforscht, ne?
Ja, ich habe 5 Jahre in Köln gelebt und bin natürlich auch total überzeugter Kölner, weil es ist die schönste Stadt der Welt.
Natürlich.
Ist, aber so eine Tastatur habe ich keine.
Ich bin auch echt skeptisch. Aber ich bin neugierig, komm, wir hören die letzte Geschichte auch noch.
In Geschichte Nummer 3 reisen wir in den Süden der Republik, nach Bayern. Ja, was soll ich sagen? Die Selbstwahrnehmung der Menschen im Freistaat ist schon speziell. Die Bayern halten sich irgendwie für eine Art Krone der Schöpfung. Naja, zumindest für die Besten von allen. Aus ihrer Sicht ist das auch logisch. Schließlich haben sie alles. Recht und Ordnung, die eigene Politparteitochter CSU, das Oktoberfest. Sie haben Kühe mit Glocken und Jungs mit Lederhosen. Sie haben hohe Berge und tiefe Stimmen. Und natürlich wissen sie alles. Auch besser. Das wird im Rest der Bundesrepublik überraschenderweise ganz anders empfunden. Viele Bayern gelten als grobschlächtig und polternd, als überheblich und beratungsresistent. Und sie wollen immer eine Extrawurst. So auch vor einer Weile, als bundesweit die neuen Polizeiuniformen eingeführt wurden. Nicht mehr nikotingelbe Hemden und grüne Försterhosen. Nein, nun erstrahlt alles in einem flotten Blau. Das konnten die Bayern so gerade noch unterschreiben. Aber der Schnitt und das Material? Na, also nein. Einmal auf den Tisch gehauen, 2-mal aufgestampft und 3-mal geschmollt. Und schon war sie wieder da, die Extrawurst. Die Bayern träumten sich in die Zeit, als noch alles besser war. K&K-Monarchie, Prinz Ludwig und stramme Burschen in schnittigen Uniformen. Jawoll, bloß nicht gen Norden schauen, wo die ganzen bekloppten Deutschen in ihren langweiligen Uniformen herumstolpern. Nein, 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 die Bayern blickten lieber nach Österreich. Und sie übernahmen das dortige Uniformmodell. Aber das war keine gute Entscheidung. Denn wie man überall im Netz nachlesen kann, gibt es gleich mehrere Gründe zu nörgeln.
Bayerns Polizisten tragen seit August vergangenen Jahres Blau statt Grün. Im Berufsalltag scheint die neue Uniform allerdings pikante Probleme mit sich zu bringen. Und die treiben vor allem männliche Einsatzkräfte zur Weißglut.
Jaha, jetzt aber aufgemerkt.
Der Reißverschluss ist zu kurz. Die Hose muss zum Urinieren komplett geöffnet werden. Beim Tragen von Waffe und Ausrüstung am Gürtel extrem unkomfortabel.
Heißt es in einer Reklamation, die der Bild vorliegt. Für den täglichen Dienst auf der Straße seien die neuen Uniformen
völlig unbrauchbar,
klagt ein Beamter. Nicht nur, weil sie den Gang zum Urinal zu einer ambitionierten Aufgabe machten. Die Diensthose sei allgemein zu eng geschnitten, deren Nähte auch noch
billig verarbeitet.
Skandalös.
Viele Kollegen seien vor allem mit der unangenehmen Passform der Hose unzufrieden. Einem Beamten sei bei einem Einsatz gar die Naht am Gesäß aufgeplatzt.
Nicht zu fassen.
Diese Sendung entspricht nicht den Geboten der Loyalität, der Objektivität und der Neutralität.
Das war Geschichte Nummer 3.
Oh, es wird nicht einfacher.
Nee, schwierig.
Also nicht passende Polizeiuniform in Bayern, weil sie eine Extrawurst wollen.
Ich als Vegetarierin bin grundsätzlich gegen Extrawürste.
Jetzt haben wir nur das Problem, für eine Geschichte müssen wir uns, im Zweifel du, dich entscheiden. Das heißt entweder Trockenstrand, entweder Tastatur, entweder Polizeiuniform und den Extrakäse oder wie auch immer.
Ne? Schwierig. Also das mit der Tastatur finde ich am plausibelsten. Die Kölner kenne ich, das glaube ich, dass die sowas machen.
Da bin ich auf deiner Seite auf jeden Fall. Das würde ich auch kaufen.
Den Trockenstrand kann ich mir auch noch vorstellen. Die Uniform kann ich mir auch vorstellen, aber im Zweifel den Trockenstrand ein bisschen mehr. Ich glaube nicht, dass die Polizei sich einfach selbstständig irgendwelche anderen Uniformen aus Österreich bringen lassen
kann. Es sind die Bayern, es sind die Berlin, können alles.
Ich nehme die Uniform.
Du hast das letzte Wort. Wollen wir mal gucken, welche die Geschichte vom Pferd ist? Bitte, Insa.
Bei den Bayern? Da gibt es tatsächlich einige Probleme mit den neuen Polizeiuniformen. Insbesondere die Stehpinkler sind ziemlich angepisst. Im Rheinland dagegen herrscht an vielen Schreibtischen eitel Sonnenschein. Vor allem bei Köln-Liebhabern, die auf einer Kölsch-Tastatur tippen. Und bei den Ostfriesen? Da gibt es zwar den kleinen ersten Trockenstrand der Welt, aber das ist dann auch schon alles, was an dieser Geschichte stimmt. Der Rest ist total ausgedacht. Naja, schön wäre es aber gewesen.
Aber knapp ist es gewesen.
Wir waren nah dran.
Janina, nicht traurig sein.
Ist schon in Ordnung. Ich bin froh, dass es die Köln-Tastatur gibt. Ja, ja. Mein Weltbild ist in Ordnung. Deshalb kann ich damit leben.
Es wird so ein bisschen wieder gestört von im Stehen pinkelnden Polizisten in meinem Kopf. Aber naja, gut.
Nicht so viel drüber nachdenken.
Nicht so viel drüber nachdenken, genau. Das kann unser Gehirn ja. Es kann sich ja aussuchen, worüber es nachdenkt und worüber
genau,
nicht.
Genau, genau. Aufmerksamkeit auf Köln lenken. So, dann ist Fokus. Die Welt wieder in Ordnung.
Ich habe hier noch ein Stichwort auf dem Stichwortzettel stehen, auf das ich gerne ansprechen wollen würde. Vorstellungsgespräche/4 Fehler. Was steckt dahinter?
Ich mache einige Forschungen darüber, eben wie wir auf andere wirken und was dabei schief gehen kann. Und das habe ich mal so ein bisschen zusammengeschrieben, so als Dinge, die man nicht tun sollte im Vorstellungsgespräch. Du hast ja einen schönen Job, deshalb brauchst du wahrscheinlich nicht so bald zum Vorstellungsgespräch. Aber falls man zum Vorstellungsgespräch doch mal muss, gibt es so verschiedene Fallen, die man vielleicht vermeiden sollte. Eine davon ist, was wir in der Forschung ganz wissenschaftlich Humble Bragging nennen.
Humble Bragging, okay, da kann ich mir jetzt gar nichts so davor vorstellen.
Das ist so der Trick, dass man versucht anzugeben, aber es als Bescheidenheit zu verkaufen. So ganz klassisch auf die Frage, was ist Ihre größte Schwäche? Sagen dann Leute oft sowas wie, ich kann so schlecht Nein sagen, wenn mich andere um Rat fragen.
Ja, oder ich verstehe.
Ich bin so perfektionistisch, dass ich alles perfekt machen muss. Und die Logik ist da zu denken, ich soll eigentlich über eine Schwäche reden, aber ich möchte lieber über eine Stärke reden. Deshalb versuche ich da jetzt einfach eine Stärke so ein bisschen einzuschummeln.
So der Versuch einer politischen Antwort.
Genau. Aber das geht schief, weil das Publikum, derjenige, der das hört, da viel leichter durchschauen kann, als dass der Humblebragger im Zweifel denkt.
Das heißt, das auf jeden Fall sein lassen. Ehrlich sein, ist das dann die Konsequenz daraus?
Genau, also lieber ehrlich angeben, als angeben und dann noch das zu verstecken, weil diese Unehrlichkeit noch schlechter wahrgenommen wird, als einfach anzugeben. Also wenn ich auf dem Weg bin nach Bali, einfach lieber schreiben, ich fliege nach Bali und freue mich, als zu schreiben, ich fliege nach Bali und jetzt muss ich auch nach diesem blöden langen Flug und so weiter.
Stressig,
und hoffentlich ist es in der Business Class nicht wieder so kalt wie letztes Mal. Das bringt die Leute dann auf die Palme. Also dieses Angeben unter so einer Maske von Bescheidenheit oder von Beschwerden sogar.
Was antworte ich dann auf die Frage, was sind meine größten Schwächen? Antworte ich ehrlich? Vielleicht nicht zu ehrlich, aber ein bisschen ehrlich?
Ja, aber lieber ehrlich sagen, mir fällt Thema XY schwer oder ich habe lange gebraucht, um mich einzuarbeiten in diese Sache, als zu versuchen, die Person hinters Licht zu führen. Also das Gegenüber ist nicht so doof, wie man denkt, sondern kann solche Tricks durchschauen. Das ist eine ganz wichtige Sache.
Es hat ja wahrscheinlich am Ende auch ganz viel mit der Selbstwahrnehmung von der eigenen Selbstwahrnehmung zu tun, wie ich in so einen Raum reingehe. Ist es sinnvoll, sich erstmal klar darüber zu werden, wer man in dieser Rolle sein will, bevor man den Raum betritt und dann halt auch irgendwie ein klares Standing zu haben oder vielleicht so ein Mindset, mit dem man arbeiten kann?
Genau, das ist wichtig und sich auch zu überlegen, wie ist die Perspektive von dem anderen? Mhm. Wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe, dann bin ich darauf konzentriert, über mich zu sprechen, über meine Erfolge zu sprechen. Aber ich muss mir auch überlegen, was sucht der andere? Und der andere sucht eigentlich zwar jemand, der erfolgreich ist und kompetent, aber auch jemand, der ein normaler Mensch ist und nett und mit dem der auch mal in die Kantine gehen kann oder mal einen Kaffee trinken. Und das vergessen Leute oft. Also die konzentrieren sich so darauf, ich muss kompetent sein, ich muss jetzt hier alles rüberbringen, aber verstehen gar nicht, dass es dem anderen nicht darum geht, den kompetentesten Typen aller Zeiten rauszusuchen, sondern einfach jemand, mit dem man auch persönlich was anfangen kann. Also so diese Perspektive des anderen ein bisschen zu vernachlässigen und zu denken, ich will jetzt hier alle meine Erfolge auflisten und loswerden und nicht zu denken, eigentlich geht es hier jetzt eher um ein Gespräch, was angenehm für beide Seiten sein sollte. Mhm.
Ein Stichwort würde ich gerne noch mitnehmen, was ich hier gelesen habe und wo mich interessiert, was dahinter steckt, nämlich Kameras im öffentlichen Raum, wie beeinflussen sie uns?
Mhm.
Ist das auch was, mit dem du dich beschäftigt hast oder beschäftigst?
Mhm. Ja, also ein Teil meiner Forschung geht darum, wie Leute quasi über ihre eigenen Handlungen nachdenken, wenn sie beobachtet werden. Und da habe ich gefunden, dass wenn man beobachtet wird, im Vergleich zu wenn man alleine ist, wenn man unbeobachtet ist, dass man sich einerseits anders verhält, das kennen wir schon aus alter Forschung, dass man dann eben zum Beispiel sich ehrlicher verhält oder weniger klaut oder ordentlicher ist und so weiter. Aber dass man auch anders denkt über das eigene Verhalten. Also wenn ich zum Beispiel einen Fehler mache und werde dabei beobachtet, dann finde ich diesen Fehler schwerwiegender. Dann denke ich darüber mehr nach. Mhm. Dann habe ich das Gefühl, der ist größer, wie unter so einem Vergrößerungsglas. Weil wenn ich beobachtet werde, dann habe ich meine eigene Perspektive auf das, was ich tue. Und ich habe die Perspektive des Beobachters. Also wir sind quasi zwei, die das Gleiche angucken.
Und ich kann die Perspektive des Beobachters auch selber einnehmen.
Genau, genau. Diese quasi duale Perspektive auf meine Handlung führt eben dazu, dass ich die als größer, als schwerwiegender wahrnehme. Das kann auch im Guten sein, wenn ich zum Beispiel einen Erfolg habe und werde dabei beobachtet, dann denke ich, oh, das war jetzt aber wirklich gut, das war jetzt ein großer Erfolg. Aber es kann eben auch im Negativen sein, dass ich einen Fehler gemacht habe oder was Negatives passiert ist. Und was ich finde, ist, dass eben das Denken über die eigenen Handlungen, wenn man beobachtet wird, dadurch verändert ist, wenn man beobachtet wird. Und jetzt werden wir in den letzten Jahren zunehmend beobachtet im öffentlichen Raum in Situationen, wo wir vorher eigentlich anonym und unbeobachtet sind. Also in London zum Beispiel gibt es überall Kameras. Vor meiner Haustür ist eine Kamera. Wenn ich meine Wohnungstür ausschließe, ist eine Kamera. Mhm. Und sowas gab es nicht vor 10, 20 Jahren. Da war ich immer unbeobachtet, wenn man die eigene Wohnungstür aufschließt. Und wir wissen einfach nicht als Psychologen, als Wissenschaft, was sowas langfristig mit Menschen macht. Also ich weiß aus meiner Forschung, dass Menschen anders denken über ihre Handlungen, wenn sie beobachtet sind. Aber wir wissen nicht, ob das langfristige Konsequenzen hat. Wir wissen nicht, ob Menschen anders über sich denken, wenn der Teil ihres Lebens steigt, in dem sie beobachtet werden. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt dieser zunehmenden Beobachtung, über den wir nicht wirklich diskutieren oder nicht wirklich nachdenken. Weil oft das so ein bisschen abgetan wird die meisten dieser Aufnahmen werden die angeguckt, werden gelöscht und so weiter. Das stimmt natürlich. Nur auch wenn die Aufnahme gelöscht wird, denke ich trotzdem anders über das, was ich gemacht habe, selbst wenn es keiner je gesehen hat.
Und wahrscheinlich ist das ja auch was dann viel unterbewusst abläuft und dann trotzdem irgendwie eine Bedeutung hat, weil wahrscheinlich denkst du auch nicht jeden Tag darüber nach, jetzt schließe ich meine Tür auf und jetzt guckt gerade eine Kamera auf mich, oder?
Genau, genau. Irgendwo gewöhnt man sich dran, aber wir wissen nicht, was das für langfristige psychologische Konsequenzen hat. Und alleine dieses Wissen, naja, nach 24 Stunden ist diese Aufnahme gelöscht, heißt nicht, dass es keine psychologischen Konsequenzen hat.
Weil ich ja in dem Moment, wo ich handle, möglicherweise anders handle. dadurch, dass die Kamera da ist.
Genau, genau. Und weil ich über das, was ich tue, anders nachdenke, weil es eben wie unter so einem Vergrößerungsglas für mich wirkt. Wenn ich vielleicht einen schlechten Tag habe oder wenn ich vielleicht was Dummes mache, dann gewinnt diese Handlung mehr Gewicht, wenn ich dabei beobachtet werde. Mhm. Und dadurch, dass ich eben zunehmend beobachtet werde, wissen wir einfach nicht, was das langfristig psychologisch mit Menschen macht.
Vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist. Janina Steinmetz, Sozialpsychologin. Einen schönen Dankeschön. Sonntag dir noch.
Dir auch.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.